Ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Diese Frau konnte Creandum überzeugen, in ihr Startup frühphasig zu investieren. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute mit der Co-Founderin und CEO von DoInstruct, Charlotte Rothart.
Und du hast einfach keinen Bock, dass in deinem Team nur zahlengetriebene Arschlöcher sind, sondern du, also ich meine, die meisten Seller, die ich kenne, arbeiten auch für viel Anerkennung. Das heißt, es geht ja auch darum, warum wollen wir dich eigentlich haben? Learnings teilen, Leute zusammenholen und ein Team haben, das sich gegenseitig weiterentwickelt und überhaupt auch Formate haben, mit denen man das tut, das ist 10-mal wichtiger als der letzte Euro im OTI. Wir haben eine Senior First Policy bei uns. Das heißt, ich werfe ungern 5 Praktikanten auf ein Problem, sondern versuche mir erstmal jemanden zu finden, der das schon 2-3-mal gelöst hat.
Ja, ihr Lieben, ihr habt es gehört, Creandum hat investiert bei DoInstruct und das hat nicht nur, aber auch damit zu tun, wie stark die Firma in den letzten Monaten und Jahren gewachsen ist. Charlotte hat letztes Jahr noch 100 Kunden selber geclosed, dieses Jahr geht es auf die 250 zu und das funktioniert natürlich nicht mehr alleine. Daher sprechen wir heute über die Transition von Founder Sales zu Founder-Led Sales. DoInstruct hat eine Senior First Policy. Was dahinter steckt und warum Charlotte bereit ist, mehr Geld auszugeben für Seniors, wird sie uns erzählen. Genauso wie der ideale Recruiting-Prozess bei DoInstruct aussieht. Hat sie zuerst einen SDR oder zuerst einen AE angestellt und wie prüft sie ab? Wie ist der Prozess strukturiert, die besten Talente zu checken und für sich zu gewinnen? Wir sprechen über die Eigenschaften, die gute Seller für ein Early-Stage-Startup mitbringen sollten, über Adoption und Hunger, den Talente haben und über Charlottes geheime Tricks, wie sie Leute final überzeugt, die sie unbedingt haben will. Das und noch vieles, vieles mehr gibt es in den nächsten 45 Minuten in einem super offenen, direkten und entertaining Gespräch mit Charlotte Rothart und mit mir, Julius Göllner. Let's go!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute live aus Berlin-Mitte und dem Creandum-Office sitzt mir gegenüber digital am Rechner Charlotte. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
Reingesneakt ins Creandum-Office war die Formulierung. Das kann man ja so eigentlich gar nicht sagen. Der Investor ist ja quasi der Bruder an deiner Seite. Aber was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir heute unter anderem auch. Vielleicht fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an. Charlotte, wer bist du und was macht ihr eigentlich?
Sehr gute Frage. Genau, ich bin Charlotte. Danke für die Einladung. Freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Ich bin Gründerin von DoInstruct. Wir haben eine Schulungssoftware entwickelt für Frontline-Worker, sprich für die 80% der arbeitenden Bevölkerung, die keinen Desktop-Arbeitsplatz haben. Natürlich wird es auch genutzt von den restlichen 20%, aber wir haben gesagt, wir entwickeln bottom-up. Genau, 2021 gegründet, Mitte, Ende 2021, ersten Kunden geclosed 2022, also Anfang 2022, seitdem relativ schnell gewachsen. Und ich sitze tatsächlich im Creandum Office, weil unser Berliner Office noch keinen guten Podcast-Raum hergibt. Genau, dementsprechend danke, Shoutout an Creandum für schnelle Aushelfen.
Jetzt würde man ja vermuten, Charlotte, dass so Schulungssoftware in SaaS, so EdTech in jeglicher Form schon Markt ist, der also nicht gesättigt, aber doch auch gut penetriert ist. Und 2021, wo ihr gestartet seid, es da auch einige Lösungen schon gab. Hol uns doch mal ab, was hast du denn vorher gemacht? Wie bist du mit dem Pain, den ihr jetzt löst, in Verbindung gekommen? Und was hat dich motiviert, trotz vielleicht eines Marktes, der schon ein bisschen bearbeitet ist, die Gründung von DoInstruct vorzunehmen?
Ja, ihr Lieben, wenn auch ihr es geschafft habt, wie Charlotte in den letzten Jahren stark zu wachsen und vielleicht auch in der Stage noch ein bisschen weiter seid als DoInstruct, dann würde ich euch an der Stelle gern
hinweisen auf unseren Partner Flex Capital. Stehst du an einem entscheidenden Punkt mit deinem Internet- oder Softwareunternehmen? Überlegst du, einen Teil deines Businesses vielleicht zu verkaufen oder möchtest du dein Unternehmen auf die nächste Stufe bringen? Dann solltest du jetzt besonders aufmerksam sein. Ich möchte euch heute Flex Capital vorstellen, einen Fund, der das Konzept von Private Equity völlig neu denkt. Flex Capital tritt genau da in Aktion, wo traditionelle Kapitalgeber an ihre Grenzen stoßen. Warum? Weil Flex Capital nicht nur Geldgeber sind, sie sind Wegbereiter. Sämtliche Partner und die Mehrzahl der InvestorInnen hinter dem Fonds sind Softwareunternehmerinnen, die dein Business verstehen und entscheidend bei den nächsten Wachstumsschritten unterstützen können. Mit Flex Capital erhältst du nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern einen ganzen Satz an operativen Werkzeugen und ein Expertenteam, das darauf spezialisiert ist, Unternehmen wie deines zu professionalisieren und gleichzeitig deren Effizienz, Profitabilität und den Marktwert zu steigern. Mit Flex Capital an deiner Seite kannst du als Unternehmen dein privates finanzielles Risiko deutlich reduzieren, dein Unternehmen von einem EBITDA von 1 Million zu 10 Millionen Euro führen und darüber hinaus weiter skalieren und den Grundstein für deinen nächsten großen Exit legen, unterstützt von einem Team, das den Weg bereits mehrfach gegangen ist. Bereit für den nächsten Schritt? Dann besucht Flex Capital auf flex.capital und entdeckt, wie Flex Capital mit euch gemeinsam euer Unternehmen auf das nächste Level bringen kann. Hier geht's weiter mit dem Pod.
Du hast recht, ne? Also wenn jemand an AdTech denkt, ist das erstmal ein Bloody Red Ocean. Absolut. Habe ich auch gedacht. Also ich hatte jetzt nicht, bin nicht auf, also gestartet, habe gesagt, ich will was gründen und ich mache jetzt AdTech. Sondern ich bin eigentlich gelernte Landwirtin. Das ist immer die Pattern Interruption, die sehr, sehr viele Leute erstmal stutzig macht. Und nein, ich sitze hier nicht in Gummistiefeln und Latzhose und komme auch nicht vom Hof. Also ich komme nicht aus der Landwirtschaft, ich bin Quereinsteiger gewesen. Wollte eigentlich Musik studieren, habe festgestellt, Musik macht mich nicht glücklich mein Leben lang, zumindest nicht als Beruf. Und bin durch Zufall nach dem Abi auf einem Großbetrieb gelandet, also einfach nur mal für einen Tag als Aushilfe bei einem Workshop von einem Veranstalter, der einen Workshop gemacht hat. Fand es mega spannend, neue Technologie, Nachhaltigkeit, super komplexes Thema. Also das ist viel mehr, als man, glaube ich, auch hier in Berlin Mitte denkt, ohne das irgendwie böse zu meinen. Und dann hat mich der Betriebsleiter damals angesprochen, hat mich gefragt, was ich denn mache. Und habe ich gesagt, ich mache gerade Abi. Ich bin ehrlich zu dir, ich habe gerade meinen Musikplan über den Haufen geworfen. Und dann hat er gesagt, hey, cool, soll ich dir mal eine Führung geben? Und dann fand ich es mega spannend, habe da Praktikum gemacht für 4 Wochen. Und dann hat er mir nach den 4 Wochen ein Angebot gemacht. Gesagt, hey, du darfst hier gerne, wenn du Bock hast, das wirklich zu lernen, darfst du hier gerne Landwirtschaft lernen. Aber ich warne dich vor, du wirst dann meine rechte Hand und Fachidiot. Der hatte 50 Mitarbeiter oder 40 Mitarbeiter. War ziemlich groß und sehr, sehr professionell, sehr unternehmerisch. Und das habe ich gemacht. War so ein bisschen quasi Chief of Staff von ihm, was cool war. Auf der anderen Seite nicht so gut, weil er war nicht der mega Menschenmensch. Also da sind auch mal Führungskräfte gegangen und dann war ich immer diejenige, die einspringen musste, / durfte. Das war brutal viel Arbeit, aber ich habe unfassbar viel gelernt. Und wurde dann nach meiner Ausbildung weitervermittelt. Habe einen Großbetrieb restrukturiert, kurz vor der Insolvenz. Und das ist sehr, sehr gut gelaufen, das hat sich rumgesprochen, da habe ich mich selbstständig gemacht, habe sehr viele Psychologie-, Kommunikations-, Controlling-Kurse gemacht, habe mich selbstständig gemacht, quasi interimsmäßig Betriebe restrukturiert, also 40 Betriebe als Beraterin in Deutschland, Luxemburg, Österreich und habe sehr viel Mitarbeiter geschult mit Händen und Füßen, tatsächlich, in verschiedensten Sprachen und dann wurde es mir nach 2,5 Jahren auch so ein bisschen, ich will nicht sagen zu langweilig, aber ich habe wirklich jeden Tag das Gleiche erzählt und hatte das Riesenproblem, dass ich das nicht skaliert bekommen habe und dass ich auch keine Lösung gefunden habe, mit der ich diese Leute erreicht habe, weil kein Desktop-Arbeitsplatz, keine E-Mail-Adresse, also ist für uns beide nicht vorstellbar, aber unterschiedlichste Nationalitäten, unterschiedlichste Kulturen und auch unterschiedlichste Bildungshintergründe. Und habe dann gesagt, hey, das ist verrückt. Ich versuche das mal zu digitalisieren. Habe mein erstes Startup gebootstrapped. War im Valley, habe mein erstes Startup gebootstrapped. Also ich war 2 Wochen im Valley und habe dann mein erstes Startup in Deutschland gebootstrapped. Nicht falsch verstehen. dann kriegte ich immer mehr Anfragen aus der Industrie, die meinten, hey, das, was du da machst, digitale Fortbildung, digitale Weiterbildung verschiedenen Sprachen, das brauchen wir auch. Und dann ist sehr klar geworden, dass die Industrie, die von mir eigentlich immer als super gesettelt war, wahrgenommen wurde und als sehr gesättigt mit Learning und Onboarding Solutions, riesen Probleme damit hatte, weil alle Learning Solutions, die es gab, waren entwickelt, ich sage immer, von White-Collar-Workern für White-Collar-Worker, also Leute mit Desktop-Arbeitsplatz entwickeln Sachen für Leute mit Desktop-Arbeitsplatz. Aber 80% der arbeitenden Bevölkerung waren halt eher so die Klasse der Mitarbeiter oder die Stufe der Mitarbeiter, die ich kannte, nämlich, na, also wenn du jetzt an dein Amazon-Paket denkst, wie viele Hände dafür gebraucht werden, das Ding zu dir zu bringen, wenn du an deine Lieblingscafés denkst, die du auf deiner Karte wunderbar mappst, die haben Servicekräfte, wenn du an deine Lebensmittel denkst und auch an alle anderen Themen, 80% der arbeitenden Bevölkerung haben keinen festen Desktop-Arbeitsplatz und dieser Markt wurde einfach übersehen. Das ist mir klar geworden damals und dann habe ich meinen Mitgründer getroffen, Daniel, der hat IT-Interimsprojekte gemacht für große Industriebetriebe. Und habe gesagt, sag mal, wie machst du eigentlich deine Schulung? Oh, Charlotte, ausgedruckte PowerPoints oder hässliche E-Learnings? So, oh krass. Dann habe ich Thorsten getroffen, einen der ersten potenziellen Kunden, der mich angerufen hat und meinte, hey, ich habe hier ein Problem, ich habe 1000 Produktionsmitarbeiter, aber nur für 10% meiner Mitarbeiter habe ich ein E-Learning und den Rest setze ich, und das ist kein Scherz, zweimal im Jahr in großen Schulungsraum, in 50er-Gruppen und beschall die mit PowerPoints 2 Stunden lang. Die Leute schlafen ein, die Leute verstehen nichts, aber ich habe sie zumindest auf dem Papier geschult. Und dann haben wir uns das Ganze mal angeguckt im großen Stil und festgestellt, es gibt keine Lösung, dann haben wir Doonstruck gegründet. Und ja, wie du schon sagst, uns fand die ersten, im ersten Dreivierteljahr fand uns keiner spannend. So, es war so ein nette Nische, Berliner VCs waren auch so im 2021, 22er Rausch. Wenn du nicht keine Rakete baust und nicht zum Mond fliegst, finden wir dich brutal unspannend. Das hat sich dann gedreht, aber ja, daher kommen wir und wir haben eine sehr, sehr große Nische, vielleicht um das mal einzuordnen, 2,7 Milliarden Menschen weltweit sind Frontline-Worker. Also der Markt ist ganz okay.
Horizontal ganz gutes Business. Das hat sich gedreht in der Wahrnehmung der InvestorInnen. Charlotte, warum? Das ist ja mal ein spannender Aspekt. Ich vermute, Traction hat da eine Rolle gespielt oder einfach wirklich eine Umorientierung auf andere Businessmodelle nach dem 2020-21er Hype.
Ja, ich glaube, wir haben einfach auch so ein bisschen Glück gehabt im Timing, aber natürlich auch uns ziemlich auf die Hinterbeine gestellt. Ich glaube, es sind drei Sachen passiert. Das eine ist natürlich, der Markt ist gekippt. Also wir haben unsere erste Runde gemacht im Tal der Tränen, Sommer 2022. Und auf einmal mehr Fokus auf mehr Profitabilität und einfachere Modelle oder zumindest predictable, kurzfristig zumindest. Das zweite, was passiert ist, dass die Leute gesagt haben, okay, der Markt an sich an digitalen Produktivitätstools und super vielen anderen Sachen ist einfach gesättigt. Und wo ist noch ein großer Markt, den jeder übersehen hat? Also das war ja auf einmal die große Frage. Und das Dritte ist natürlich, wie du schon sagst, Traction-wise. Wir haben den ersten Kunden geclosed, wie gesagt, Anfang 22. Wir haben so die ersten 4 geclosed bis Sommer 22, hatten einen sehr großen dabei. Und konnten dann schon mal mit einer sehr okayen Traction eine trotzdem sehr, sehr kleine, jetzt rückwirkend, Pre-Seed machen. Irgendwie mit 1,2 Millionen Mittel, also wirklich, die Bewertung war jetzt wirklich gar kein Highlight. Ich meine, wir kommen aus Osnabrück, so, also ist jetzt auch nicht so, dass man dann irgendwie bei Club Kitchen sitzt und mal eben noch 3 Investoren trifft.
Ja.
Und dann haben wir einfach gemerkt, okay, wenn wir wollen, dass man uns ernst nimmt, wahrnimmt, und wenn wir was Großes bauen wollen, dann müssen wir uns jetzt richtig auf die Hinterbeine stellen. Und dann haben wir tatsächlich aus den 1,2 Millionen Euro Funding bis zum Closing der nächsten Finanzierungsrunde auch mit einem entsprechenden Burn Multiple das Ganze auch an Umsatz wieder auf die Beine gestellt. Und haben ein sehr, sehr schnelles Wachstum darstellen können mit extrem wenig Funding. Und zeitgleich drehte sich auf einmal die Wahrnehmung zu Frontline-Worker, Underserved Market, oh mein Gott, in Berlin, und auf einmal war Frontline-Worker das Favorite Topic von jedem VC. Und dann war das letzte Fundraising, also war eigentlich später geplant. Wir haben gemerkt, das Momentum ist gut, hatten brutal viel Inbound-Interesse und haben irgendwann gemerkt, okay, es kostet jetzt mehr Energie, Inbound abzuwehren und diese ganzen kleinen Kindergartenkämpfe von VCs in meinem E-Mail-Postfach abzuwehren, als einfach ins Fundraising zu gehen. Sondern gab es halt innerhalb von es gab sehr viele Interessenten und innerhalb von 10 Tagen den Termsheet von Creandum. Creandum war eh einer der Traum- oder Wunschinvestoren. Und dann haben wir das Ding relativ easy geclosed im letzten Jahr. Genau, also so war der Shift von man findet uns nicht so spannend zu oh krass, underserved market, must have product. Let's go. Ja.
Jetzt hast du gesagt, Traction hat schon auch eine Rolle gespielt. Kannst du uns, unseren HörerInnen mal sagen, okay, wo steht ihr ungefähr? Also in was für einem Korridor an ERA bewegt ihr euch gerade? Worauf will ich hinaus? Wir wollen ja heute mal über Sales sprechen und wie komme ich von Founder in Sales zu einem Team und wie kann ich halt dieses von dir genannte schnelle Wachstum dann irgendwann unabhängig von dir als Founderin abbilden. Daher wäre es ja natürlich spannend zu hören, okay, wie groß seid ihr heute, wo steht ihr heute, sozusagen wie lange hat es gedauert, da hinzukommen, um dann einzusteigen in diese Transition von Founder zu Founder-led.
Guter Punkt. Wie gesagt, wir haben im ersten Jahr die ersten 10, 12 Kunden geclosed. Wir haben im zweiten Jahr die nächsten 100 gemacht.
Okay.
Und machen jetzt nochmal 250 on top. Wir haben auch die ACVs deutlich increased. Korridor, wir sind pre-Fundraising. Ich halte mich also dementsprechend bedeckt, aber ich glaube, es gibt diese wunderbare goldene Regel, triple, triple, double, double. Da waren wir deutlich drüber.
So. Und ich sag mal, wir können ja auch gerne in absoluten Kundenzahlen denken. Heute, wir müssen nicht über die absoluten ERA-Zahlen im Anbetracht eines nahenden Fundraisings sprechen. 250 Kunden zu closen in diesem Jahr, das macht man ja schon nicht mehr alleine, ja. Und auch 100 im letzten, würde ich sagen.
Die haben wir noch alleine gemacht, ja.
Das ist nicht ganz so einfach, wollte ich gerade sagen, aber geht wahrscheinlich noch. Jetzt weiß ich, dass du wenig Wochenenden hast und viel arbeitest, Leute. Das heißt, 100 gehen wahrscheinlich noch, aber das ist natürlich auch nicht das Ziel und auch ein Creandum, vermute ich mal, guckt auf weitere Skalierung nicht, dass Charlotte jetzt noch 300 weitere Kunden closed, sondern wir brauchen hier mal eine skalierbare, prognostizierbare Sales-Struktur. Daher würde ich gerne mal mit dir heute sprechen über, ja, wie war so diese Reise von du hast verkauft am Anfang hin zu Stand heute. Ja, und vielleicht machen wir das einfach in sinnvoller Weise chronologisch. Vielleicht holst du uns mal ab mit, wie ging deine Reise als Founderin mit Sales-Fokus los und welche Challenges hast du am Anfang gesehen?
Gute Frage. Also ich bin ehrlich, ich war gar nicht bei uns in Charge für Sales am Anfang, sondern Thorsten, mein dritter Co-Founder, der aus der Industrie kommt, der hat erstmal angefangen, sein Netzwerk abzuklappern und ich habe so ein bisschen was mitgemacht, aber er war in charge. Und haben dann irgendwann gemerkt, okay, ja, Netzwerk-Sales ist nett, aber es ist nicht skalierbar, es ist nicht predictable. Und Thorsten sagt dann auch so, boah, ich weiß nicht, ob Sales hier so meine Mega-Rolle ist. Ich glaube, ich bin sehr gut in den ganzen Customer-Success-Themen, in Projektmanagement und als Branchenspezialist, aber ich bin wirklich gar nicht so gut in dem ganzen Sales-Thema. Also war uns klar, okay, wenn wir effizient wachsen wollen, müssen wir skalierbaren SaaS-Sales machen. Hab mir tatsächlich eine Mischung angehört aus Gero Deckers The Art of Sales. Das war so Anfang 22 mit Joel, ja, eine gute Basis. Hab mir sehr viel Know-how geholt, zum Beispiel von Caro Bräuninger, die ist bei Different, die hat mir so ein bisschen einfach operative Insights gegeben. Stephanie Skura, Björn Schäfer und habe einfach gesagt, okay, was machen die, wie machen die das, wie kann ich das verstehen und habe dann Stück für Stück angefangen, das für Doinstruct auch aufzubauen, habe dann eine Bottom-Abrechnung gemacht und habe gemerkt, so okay, wenn wir jetzt so weiter Outbound machen, also gar nicht oder nur ein bisschen Netzwerk und Hope and Pray, dann kommen wir nicht ans Ziel und habe dann wirklich einfach Bottom-Up gerechnet, so okay, wenn wir mit der aktuellen Conversion Rate weiter rechnen, so, wie viele Leute muss ich heute anrufen, damit ich morgen X Termine habe, damit ich übermorgen Y oder damit ich in 3 Monaten Y Closings habe. Und dann kommt auf einmal richtig Pressure, ja. Also so als Early Stage Founder, ich meine, es ist jetzt 1,5 Jahre her, aber oder fast 2 Jahre her, da kommt auf einmal richtig Druck auf die Pipeline, so okay, scheiße. Und dann haben wir halt wirklich angefangen, das klassische SaaS-Framework zu bauen. Allerdings natürlich hart angepasst auf unsere Branchen und Frontline-Worker-Branchen sind halt nicht bei LinkedIn, wenig bei LinkedIn. Also wir finden schon Ansprechpartner bei LinkedIn, aber nicht unbedingt die, die wir wollen. Wir haben auch beschlossen, nicht an HR zu verkaufen, aber nur Second Choice, sondern eher an die Leute, die wirklich die Pains haben und sehr, sehr nah an Frontline-Workern dran sind. Und haben dann
Abteilungsleiter, mittleres Management oder wer
Quality
ist das?
Quality Assurance, Head of Quality Assurance, Health Safety Environment, Produktionsleiter, Werksleiter, also Leute, die wirklich operativ die Ineffizienzen kennen, genau. Und HR sitzt halt meistens relativ weit weg, nicht böse gemeint, also es gibt auch Ausnahmen. Und da haben wir festgestellt, die findest du häufig nicht bei LinkedIn, oder sind nicht so aktiv. So, das heißt, für uns war klar, so, Hörer in die Hand nehmen und Attacke. Für uns war aber auch klar, wir hatten einen sehr harten Vertical Approach. Wir sind in der Lebensmittelbranche angefangen, sind dann weiter Gastro, also Großgastronomie, dann weiter in die Logistik, sind jetzt gerade in der Baubranche, haben da Fuß gefasst und jetzt kommen gerade inbound sehr, sehr viele Manufacturer. Aber wir hatten damals die Foodbranche, das heißt, uns war auch klar, wenn wir unseren Namen nicht verbrennen wollen, müssen wir zwar skalierbar Schlagzahl liefern, aber auf der anderen Seite auch deren Sprache sprechen und unseren Namen nicht verbrennen. So, das haben wir gemacht. Haben dann erst mit einem Callcenter, die darauf auch spezialisiert waren, mit denen habe ich sehr, sehr close gearbeitet und bin dann, also wirklich jeden Tag Check-ins, jeden Tag Learnings teilen, jeden Tag habe ich die sehr eng gecoacht. Und damit haben wir die ersten Termine gemacht und uns war irgendwann klar, okay, das Know-how muss in diese Firma und das Know-how muss bei uns bleiben. Und dann habe ich meinen ersten Senior SDR gehuntet, den bezaubernden Erik, Shoutout an Erik, der mit mir wirklich, der Typ hat einfach brutal abgeliefert. Also er hat mein Fachwissen, was ich hatte, irgendwie über die Branche, hat er ein SDR-Framework gebracht, das haben wir immer zusammen erarbeitet und haben wirklich, also ich sehr close mit dem SDR. Er hat die Termine gelegt, hat von mir das Feedback bekommen und dann haben wir das Ding sauber aufgezogen. Erik hat im letzten Jahr, ich glaube, 4,2 Millionen Euro Pipeline gemacht. Der Typ, also, das ist schon eine 10 von 10 gewesen.
Also wir nähern uns von vielen Seiten den potenziellen ARR-Zahlen an, ja, 4,2 Millionen Pipeline, 20% Closing Rate, wir kriegen langsam ein Gefühl, was da los ist, aber gut, das ist jetzt alles nur natürlich Mutmaßung meinerseits. Ich würde gerne nochmal, bevor wir in das Hiring-Thema, also erster Hire am Sales-Team gehen, schon eine Frage noch stellen, weil du hast gesagt, ihr habt das Bottom-Up gerechnet und das finde ich einen spannenden Approach, ihr sagt, okay, ihr wollt so und so viele Contracts closen, ihr kann dann euren ACV, habt dann zurückgerechnet auf, okay, wie viel Pipeline muss ich denn vorn generieren? Das große Fragezeichen in diesem sehr systematischen Approach sind natürlich die Conversion Rates entlang des Funnels, die man natürlich als Early Stage Founderin jetzt noch nicht so hat, beziehungsweise sind die natürlich auch immer ein bisschen spezifisch. Wie hast du sozusagen dieses Framework aufgebaut? Wie hast du da sozusagen halbwegs realistische Conversion Rates angenommen, dass du da nicht völlig off warst?
Naja, wir haben ja schon getestet. Ne? Also wir haben schon angefangen, mehr Outbound zu machen, haben gesagt, wir müssen die Pipeline voller kriegen. Wir haben schon getestet, okay, wie hoch ist die Open Rate in so einer E-Mail, ne? Machen wir eine Call-Mail-Call-Strategie, machen wir Mail-Call-Call. However, haben getestet und haben erstmal sehr negativ gerechnet. Wir haben Worst Case gerechnet, wir haben Best Case gerechnet und haben gesagt, so, wenn es sich irgendwo in der Mitte einpendelt, ist es fein und haben halt einfach monatlich diese Zahlen adjustiert. Ich meine, that's it. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und dann haben wir das immer weiter adjustiert und dann einfach sehr hart executed. Also ich glaube, das war das größte Learning. Es war ein sehr guter initialer Push und ich habe auch also schon abgeglichen, ob wir die Schlagzeilen schaffen. Aber ich habe irgendwann angefangen, weniger auf Schlagzeilen zu schauen, sondern eher auf, okay, wie viel Pipeline wird hier gerade generiert? Was passiert mit den Deals? Das war glaube ich, der Erfolgsfaktor. Also sich auch nicht zu verkopft in das Thema reindenken.
Ja. Jetzt habt ihr einen sehr vertikalen Approach gefahren, Industry by Industry. Das macht, denke ich, wenn man so eine horizontale Lösung hat, total Sinn, weil man auch das Messaging natürlich je Industrie sicherlich adaptieren muss, ja, und auch die Personen gegebenenfalls ein paar andere sind. Nichtsdestotrotz klingt es so, als wenn ihr immer noch sehr stark Outbound-orientiert seid. Und die Diskussion wird ja aktuell immer heiß geführt. Ist Outbound tot? Ist Cold Calling tot? Ich habe da eine klare Meinung, aber ich frage sie trotzdem oftmals in diesen Gesprächen, oder? Wie schaust du denn auf diese aktuell zum Teil auch etwas irrational geführte Diskussion?
Outbound ist nicht tot, im Gegenteil. Also wir haben jetzt eine Inbound-Engine aufgebaut, auch mit externer Hilfe. Und ja, Inbound funktioniert und wir bauen gerade eine Outbound-Maschinerie auf für Partner. Das ist geil. Entschuldigung, aber also das macht richtig Spaß. Aber Outbound ist, also bei uns macht es, glaube ich, immer noch 60-70% der Pipeline aus. Müsste ich Marc und sein Head of Sales Mann noch vielleicht mehr nach Insights fragen, aber 60-70% der Pipeline kommt outbound. wie gesagt, ich glaube, es kommt nachher auf den Approach des Produktes aus an. Ne? Also wir sind, wie gesagt, SaaS, wir haben gute ACVs. Wir haben, also irgendwie, ich glaube, wir waren Anfang des Jahres irgendwie bei 13k, zwischendurch bei 15k, jetzt haben wir mittlerweile 4Cars ist bei 21k. Annual Contract Value, und wir machen aber 3,3 Jahre im Durchschnitt, also wir machen 3 oder 5 Jahresverträge. Weil das spannend. Thema Training im Frontline-Worker-Bereich ist auch ein Trust-Thema. Das heißt, kannst du jetzt ausrechnen, 20.000 mal 3,3 ist ganz okay. Ja. Und wir haben aber keinen Massen-Outbound-Approach. Also ja, die Jungs machen schon Schlagzahl, aber um es vielleicht ins Verhältnis zu setzen, bei uns macht man so 60, 65 qualitative Anwahlen. Und generiert daraus pro Tag, so ein SDR macht bei uns 1 bis 2 Termine, also Leonik, relativ neuerer SDR hier aktuell, ist 3 Monate da, der macht aktuell, glaube ich, 25 Termine im Monat. So. Heißt aber auch, wir quatschen die Leute nicht zu, sondern wir rufen sie an, wir stellen viele Fragen, wollen wirklich verstehen, was sind deren Pains, das machen wir auch schon, die SDRs, sprechen natürlich die Sprache, na, also der SDR ist spezialisiert auf ein Vertical. Auch da relativ nerdy. Das ist, glaube ich, auch eine meiner Stärken, das gut zu verstehen. Und das heißt, die Conversion ist relativ gut. Na, aber wenn du einen Vertical Approach hast, musst du auch einfach delivern. Und dadurch haben die Leute schon Vertrauen, bevor sie in den Termin kommen. Natürlich haben wir auch mal Termine, wo wir sagen, naja, okay. Aber die Qualität ist schon sehr hoch.
Verstehe ich komplett. Ich würde einmal mit dir besprechen, Charlotte, wie ihr herangeht, diesen ersten SDR zu finden. Ja, weil, also, ich verstehe, Qualität ist sehr hoch, die sind sehr vertikalisiert unterwegs, die sind spezialisiert. Nichtsdestotrotz war das am Anfang ja wahrscheinlich ein bisschen anders. Das heißt, du hast sehr stark verkauft, das hat funktioniert, erste Playbooks entwickelt, KPIs funktioniert, aber zumindest ihr hattet Message Market Fit war da, Produkt hat funktioniert, du warst sicher, okay, wir können jemanden einstellen, der an deiner Seite als Senior SDR oder SDR jetzt irgendwie Pipeline Generation macht. Warum bist du so lange, hast du gesagt, wir brauchen ein SDR, warum nicht quasi einen AE neben dir direkt eingestellt? Weil wenn du Full Cycle vorne verkaufen konntest ohne SDR, könnte das ja theoretisch auch der zweite und dritte Seller machen.
Warum habe ich das so gemacht? Gute Frage. Also ich glaube gar nicht, dass wir schon Message Market Fit hatten. Ich glaube, wir hatten ein Purpose Market Fit so und die erste Idee eines Product Market Fits, aber für mich war wichtig, erstmal wirklich den kompletten Funnel zu verstehen, und Outbound hatte ich ganz gut verstanden mit der Agentur, die relativ schnell contributed hat. Ich habe gesehen, wie es ist, die zu führen, was die wissen müssen, um gut zu arbeiten. Das heißt, das habe ich verstanden. Das Playbook war fertig. Dementsprechend habe ich gesagt, da setze ich jetzt einen SDR, einen Senior drauf, der es mit mir optimiert. Bei dem restlichen Prozess, ich glaube, der Sales Cycle war damals noch bei 5 Monaten, war ich dementsprechend noch gar nicht happy, weil ich gesagt habe, so, hey, wie kriegen wir den runtergedampft? Mit weniger Diskussion, mit weniger Verständnisproblemen, mit weniger, oh mein Gott, das wird jetzt ein Softwareprojekt, und mit mehr Pace und Vertrauen. Und habe dementsprechend gesagt, hey, den Prozess habe ich noch gar nicht durchgespielt. Und wie soll ich jetzt ein AE auf etwas draufsetzen, was ich selber noch nicht verstanden habe? Also habe ich mir den Senior SDR geschnappt. Wir haben eine Senior First Policy bei uns. Das heißt, ich werfe ungern 5 Praktikanten auf ein Problem, sondern versuche mir erstmal jemanden zu finden, der das schon 2-3 Mal gelöst hat. Und der war, ich glaube, also ich meine es jetzt liebevoll, aber er war einfach ein Terrier. So. Und ich wusste einfach, den muss ich nicht treiben. Und es gibt ja Leute, die Outbound ein bisschen wie so eine Krankheit betrachten. Und es gibt Leute, die haben einfach Hunger. Und er hatte Hunger und es war cool und es war ein Sparring und ich wusste, dass ich ihn sehr klar führen muss, und dass ich auch lernen werde und wachsen werde und dass es nicht bequem wird. So, also ich glaube, das ist das Nächste, was ich gelernt habe. Und dann haben wir das gemeinsam aufgebaut.
Dass es nicht bequem wird, weil er als Seniorer SDR wahrscheinlich von einem gewissen funktionalen Verständnis weiter war als du und mehr Know-how hatte und dann auch bei vielen Themen gegentreten wird? Oder warum war das deine Annahme?
Und ein Senior SDR, der Hunger hat, will auch Sachen verändern, will Sachen weiterbringen, geht mal an Grenzen und dann musst du Grenzen klar setzen, ja. Oder eben auch sagen, ja, ist das eine Grenze, die Sinn macht, und gehe ich jetzt gerade raus aus meiner Komfortzone und springe mal in meinen Schatten.
Das heißt, dein Vorgehen war, okay, du warst am Anfang alleine, hast erstmal fokussiert, Top of the Funnel aufzubauen, hast dir dadurch eine externe Agentur als Unterstützung genommen, hast es verstanden, hast Playbook zu 80% entwickelt und hast gesagt, okay, habe ich zumindest so weit verstanden, dass ich da jetzt jemanden draufsetzen kann, der 80-95% macht und dann Fokus auf die Mid of the Funnel, Bottom of the Funnel. Du hast gesagt, vielleicht, Senior First war schon ein Einstellungs... Sorry, bitte?
Vielleicht kleiner Einwand. Also ich habe gedacht, ich habe 80% des Playbooks fertig. Also ich habe so ein Gründerding, ja, ich habe das schon durchgespielt, ich kann das jetzt.
Ja.
Rückwirkend, und um das jetzt auch mal kurz vielleicht selbstreflektiert zu sagen, ich hatte das Gefühl, ich habe 80% fertig, es waren vielleicht 50. Und der Rest wurde von Erik auch maßgeblich weiterentwickelt. So.
Die 80 hast du ja auch gar nicht selber gesagt, sondern die habe ich jetzt einfach mal so ins Spiel gebracht. Daher, ich weiß, wie das als Gründer ist. Ja, ich habe es verstanden. Wir haben das jetzt aufgesetzt und es funktioniert. Das ist meistens erst der halbe Weg. Da gibt es noch viel Optimierungspotenzial. Aber ich würde gerne mal kurz hinaus auf die Einstellungskriterien für diesen ersten Seller, diesen SDR. Du hast gesagt, Senior First, glaube ich, total sinnvoll. Was für ein Eigenschaften-Set sollte der noch mitbringen, dass ich vielleicht auch von einem in Anführungszeichen normalen SDR, der als Vierte oder Fünfte ans Team kommt, unterscheidet?
Ich glaube, das gilt für alles, die man in der Early Stage einstellt. Nicht nur für SDRs, auch für AEs. Die müssen adoptable sein, die müssen hungrig sein, also müssen Lust haben, Dinge mit aufzubauen. auch mal auf nicht fertige Strukturen zu treffen und dann nicht, oh mein Gott, mein Leben ist so schlecht, das ist alles noch nicht fertig, sondern ein, okay, krass, da gibt's noch nichts, hier wäre ein schlauer Vorschlag, lass uns mal drüber sprechen. Das hatte Erik zu dem Zeitpunkt damals wirklich gut drauf, oder hat er immer noch, und das habe ich, glaube ich, am meisten gelernt, den Leuten auch sehr klar irgendwann auch confident zu sagen, ich bin ehrlich zu dir, ich bin sales-driven, ich habe auch wirklich Bock auf das Thema, hätte ich nie gedacht, aber es macht einfach unfassbar viel Spaß. Dementsprechend hat es bei mir natürlich auch mal eine gewisse Prio. So. Mhm. Und ich glaube, es ist auch etwas, was Gründer nicht ganz verstanden haben, um das mal kurz dazwischen zu schieben, dass wenn Sales funktioniert, bleibt man halt im Driver Seat und man darf selber seine Firma steuern und es kommen nicht immer Leute von der Seite sagen, ah ja, also Topline müssen wir nochmal besprechen. Dementsprechend habe ich das auch sehr confident an meine Bewerber auch kommuniziert, würde ich wahrscheinlich rückblickend noch klarer machen und noch mehr challengen, dass ich gesagt habe, also ich habe einen Plan und ich habe Bock, das auch noch weiter zu verfeinern, aber du musst Bock haben, das auch mit mir zusammen zu tun, und die müssen hungrig sein. So, also ich erlebe im Sales Hiring sehr häufig so ein saturiertes, ich will x100k und ich bin ein geiler Typ, nicht böse gemeint, oder geile Typin. Das ist, glaube ich, für eine Early Stage nicht das Richtige, sondern wirklich Leute, die Hunger haben, mit aufbauen, sich nicht zu schade sind, sich auch mal die Hände schmutzig zu machen. Das ist das, wonach ich gesucht habe.
Das ist ein sehr, sehr gutes, glaube ich, Suchkriterium oder mehrere. Adoptability und Hunger, wenn wir die zwei jetzt mal nehmen, ich glaube, da würden alle zustimmen, die jetzt hier gerade Early Stage als FounderIn sitzen, ist dennoch ja nicht so einfach, das zu testen in einem normalen Recruiting-Prozess. Daher würde ich gerne mal versuchen zu verstehen, wie habt ihr das hinbekommen, das wirklich aus den Leuten rauszukitzeln, weil erfahrungsgemäß sind gute Seller und gerade Senior SDRs auch jetzt gar nicht so schlecht, sich selber zu verkaufen. Daher ist so ein bisschen die Frage, Hunger, wie bekommst du Hunger in einem normalen Bewerbungsprozess raus, Charlotte?
Ich glaube, einer meiner miesesten Hacks ist tatsächlich mein Bewerbungskalender. Also ich habe diverse Kalender bei HubSpot, einen für Partner, einen für Investoren, der ist aktuell zum Beispiel geblockt, also gesperrt, aber auch einen für Bewerber und der geht von 16 bis 21 Uhr oder 16 bis 21.30 Uhr. Warum? Weil A ist für die Bewerber fairer, sie müssen nicht während der Arbeitszeit irgendwie sich was freischaufeln, um mit mir zu reden. Und auf der anderen Seite siehst du auch, wenn erstmal dreimal Nachfragen kommen, ob das wirklich um 16 Uhr sein muss und später oder ob das nicht auch früher geht, dann weißt du schon, okay, not sure, ob du verstanden hast, wohin denn die Reise geht. Das würde ich niemals einfach so dahinstellen, aber es ist manchmal merkt man schon, dass da vielleicht nächstes Jahr auch nicht die Bereitschaft ist, vielleicht mal eine extra Meile zu gehen. Wie gesagt, ich erwarte jetzt nicht, dass das jeder Mitarbeiter jeden Tag macht, aber ich erwarte schon, dass man für ein Vorstellungsgespräch da jetzt auch nicht irgendwie groß rumdiskutiert. Dann schon in einem Vorstellungsgespräch, mein erstes Vorstellungsgespräch ist meistens ich setze meistens erstmal ein Frame, also weg von diesem, oh mein Gott, ich habe ein Jobinterview, hin zu einem, hey, ich bin Charlotte, schön, dich kennenzulernen, ich bin ehrlich zu dir, ich hasse Vorstellungsgespräche. Und dann lass das mal kurz wirken. Und dann siehst du immer, dass die Leute dich groß angucken. Und dann sage ich, weil ich will dich kennenlernen als Mensch und ich will wissen, wo kommst du her, wo willst du hin, was ist dir wichtig? Und dann siehst du schon, dass dann fängt es bei manchen Leuten in den Augen an zu leuchten und dann hast du so ein Spirit, dass die Leute sagen, hey, da und da komme ich her, da bin ich jetzt gerade und ich will, also ich rede jetzt mit dir, weil ich will da und dahin. Also einfach zuhören, Klappe halten, zuhören, die Leute auch wirklich schauen, woher kommt das Feuer, was treibt die an, warum treibt es sie an? Das ist der zweite Faktor, den ich mir anschaue. Auch, was sind deine Expectations? Mhm. Und dann ist es tatsächlich so, dann gibt es ein zweites Gespräch, da geht es fachlich ein bisschen tiefer rein. Wenn ich sage am ersten Gespräch, hey, ich habe das Gefühl, das gut ist, dann habe ich so einen speziellen Fragenkatalog, in dem ich auch so ein bisschen was abprüfe. Der ist jetzt nicht super scripted, aber da gibt es 2, 3 gute Strategien, die wir mittlerweile ausgefuchst haben. Und tatsächlich, dann gibt es eine Case Study und die ist bei AEs meistens, mach bitte eine Discovery mit mir für einen Case mit deinem jetzigen Produkt, für einen Case, also wir stellen nur SaaS-Leute ein aktuell. Dementsprechend sollte der AI der Discovery machen, sonst wird es schwierig. Für dein jetziges Produkt mit einem Case, wo du sagst, da kannst du richtig gut rocken. So. Da mache ich bewusst auch keine bösen Stolperfallen rein, die mache ich nachher in der Discovery, indem ich dann mal schaue, wie gehen die mit Stress um, mit meinem Betriebsrat, Talktrack und so weiter. Aber da will ich einfach sehen, wie arbeiten die, gehen die rein in die Pains und so weiter. Und wie reagieren die auf Unvorhergesehenes. Mhm. Bei SDRs mache ich es ein bisschen gemeiner. Warum? Die kriegen von mir die Aufgabe, dass sie mich anrufen müssen. Also müssen meine Telefonnummer rausfinden. Die findet man. Die müssen, also die findet man in dem Bewerbungsprozess. So. Ja. Dann müssen sie quasi mit den Infos von der Website, und die war damals echt nicht schön, mittlerweile kriegt man sehr viele Infos von unserer Website, müssen sie mich anrufen und mit mir telefonieren, mit mir einen Termin für eine Discovery vereinbaren.
Cold Call an dich.
Cold Outreach an mich, sage ich auch bewusst so. Ich bin schwer erreichbar, ich hänge meistens back-to-back in irgendwelchen Calls jeden Tag oder in Termin. Und wenn ich weiß, das könnte der Bewerber sein, gehe ich manchmal natürlich auch nicht ran. Und dann will ich einfach sehen, was machen die? So, schreiben die mir eine Mail? Machen sie LinkedIn Outreach? Wie schreiben sie die Mail? Weil ich meine, Outbound ist ja viel mehr als einfach nur anrufen und sagen, hallo Frau Rudel. Und dann gibt es richtig findige Köpfe. Einer hat sich letztens einfach hat als anonymer Anrufer angerufen. Einer hat, also es zieht jetzt nicht mehr so, aber einer hat sich einfach bei einem Bekannten bei der Firma eine Festnetznummer organisiert aus München. Einer hat, ist der Fuchs, also ich will halt sehen, werden die kreativ? So, also du merkst ja, werden die kreativ? Wenn du mich viermal versuchst anzurufen und mir deine E-Mail schreibst, hallo Schott, hab dich nicht erreicht, wann bist du erreichbar? Sorry. So, dann ist das vielleicht nicht das Game, was ich sehen möchte. Kann sein, dass
Marc... Für mich kurz zum Verständnis, die Leute sind bei euch vor Ort und machen das sozusagen in einer halben Stunde Case Study, oder ist das so eine Aufgabe für zu Hause? Das
ist eine Aufgabe für zu Hause.
Und dann über die nächsten 2, 3 Tage müssen die halt zusehen, dass sie dich ans Telefon kriegen, ja?
Exakt, ja, letzteres. Also okay, nicht bei mir vor Ort. Ich, ganz ehrlich, das wäre auch nicht so ganz realistisch, sondern...
Nee, sehr simuliert, ja.
Genau, ich will, dass sie so vorgehen, wie sie bei mir auch vorgehen, wie sie bei uns auch vorgehen würden. Mhm. Und da merkst du schon, haben die Hunger, haben die Bock, fuchsen sich rein, geben die Gas. Und das ist ein sehr, sehr gutes Ausschlusskriterium. Das gleiche gilt auch bei Account Executives mit der Discovery, dass wir wirklich sagen, wenn uns die Discovery wirklich vom Hocker holt, wenn die geile Fragen gestellt haben, wenn die schlauen Weg gefunden haben, auf Pains einzugehen, sich da ein bisschen reinzulegen und nicht nur eine oberflächliche Qualifizierung machen, dann wissen wir schon, okay, da sitzt jemand, der hat auch Bock. Der hat ja nicht einfach das Standard-Framework gemacht von seinem Arbeitgeber, sondern der geht ein bisschen tiefer rein. Ja. Und das sind ja die Leute, die wir haben wollen. So, also das ist der dritte Teil. Und dann gibt's danach Feedback. So, dann gucken wir schon sehr genau, wie reagiert der SDR jetzt auf Feedback, wenn ich sage, boah, du hast viel geredet. Wie hättest du das anders gemacht? Oder bist du happy mit deinem Ergebnis? Wie hättest du es anders gemacht? Mhm. Und dann wirklich auch mal mit ein paar Sachen konfrontieren. Wie nehmen sie es auf? Wie würdest du es jetzt umsetzen? Adoptability, ne? Also gucken, ist er das? Und dann holen wir uns Rev-Calls ein. Sehr aktiv, auch angekündigt. Meistens so, dass wir sagen, hey, weiß dein Arbeitgeber, dass du suchst? Nein, okay, dann da rufen wir niemanden an. Aber schon, dass wir sagen, der vorherige Arbeitgeber, da kennen wir meistens irgendwelche Team-Member oder irgendwer kennt irgendwen. Und da mal einfach anklopfen und sagen, hey, welchen Eindruck hattest du von deinem Kollegen? Das ist auch etwas, was Preps an Creandum, die das sehr klar gesagt haben, hey Charlotte, hol dir Rev-Calls, unangekündigt und angekündigt. Da erfährst du schon nochmal ein paar gute Details und ein paar gute Sachen. Und wenn das nice ist, dann können die natürlich auch Rev-Calls auf uns machen, in jeglichster Form, an Kunden, an Mitarbeiter, an Investoren, je nachdem, welche Position. Und wenn das cool ist, dann kriegen sie ein nices Angebot mit sehr viel Liebe, weil dann wissen wir auch, dass es die perfekte Person ist. Und mit sehr viel Detailliebe und sehr viel Wertschätzung. Und dann hoffen wir, dass das Lovebombing gereicht hat, damit dann nachher eine Unterschrift runterkommt.
Und die Rev-Calls, habe ich richtig verstanden, Schotte, macht ja auch mit SDRs. Also macht ja auch mit sage ich mal, sehr Einstiegs-like-Position. Mit einem Senior ist ja noch was anderes, aber macht ja wirklich mit allen, die bei euch anfangen.
Ja, weil ganz ehrlich, wie teuer ist bitte ein Churn der SDR? Und nicht nur der Churn, sondern alles, was er vorher vielleicht auch versaut oder was er vorher kaputt macht. Und die Nerven, die ein Mitarbeiter kostet, der nicht gut in diese Firma passt und dadurch nicht gut performt, sind 10-mal teurer, als einfach mal 3-mal den Hörer in die Hand zu nehmen und diesen Effort zu machen. Und ich verstehe nicht, warum das bei den meisten in Diskussion ist, ehrlich gesagt.
hast du völlig recht, sehe ich ähnlich wie du. Ich habe 2 Sachen, die ich dich gerne noch fragen würde zu dem Themenblock. Und zwar erstens, du hast in einem Fragenkatalog gesprochen, den du in dem Erstgespräch so ein bisschen abarbeitest. Würdest du den unseren ZuhörerInnen zur Verfügung stellen in irgendeiner Art und Weise? Gibt's den irgendwo? Kann man den sehen?
Nein, den kann man nicht sehen und den stelle ich auch nicht zur Verfügung. Tatsächlich, das ist mein Geheimnis. Beim ersten Gespräch mache ich den weniger. Ich baue manchmal einfach Fragen davon ein. Ich glaube, größter Tipp, den ich geben kann für das Erstgespräch ist, eine möglichst authentische Atmosphäre zu schaffen. Und ganz viele schaffen es einfach nicht. Also wir bekommen häufig, ich hunte ausschließlich Seller. Ich habe keine Stellenanzeigen offen. Weil ganz ehrlich, bewirbt sich eh kein Mensch drauf. Ja? Also wer sich ein Seller, der sich inbound irgendwo bewirbt, da ist, also kannst du jetzt sagen, ich habe Vorurteile, aber ich bin besser darin zu handeln und wirklich sehr aktiv zu schauen, wie ein Simon von Krenum sagt es immer, wer ist mein nächstes Pokémon in meinem Pokémon-Deck? Props an Simon. Also wen brauche ich oder wen brauchen wir in diesem Team? Wer passt da gut rein? Und welche Experience braucht er? Und dann handeln wir sehr, sehr aktiv, suchen sehr ausgewählte Leute, schreiben sehr, sehr wertschätzende, sehr personalisierte Nachrichten, haben eine sehr hohe Response Rate. Ich meine, ist nachher nichts anderes als Outbound. Und haben dieses Framing ziehen wir durch den kompletten Recruiting-Prozess. Also guter Outreach, ein gutes Framing im ersten Vorstellungsgespräch, damit die Leute wirklich mega authentisch werden. Und damit kriegt man einfach Sachen schon viel früher raus. Und dann dieser Fragenkatalog. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen fuchsy ist und Bock hat, sich ein bisschen mit Psychologie auseinanderzusetzen, dann kriegt man da schon.
Also wer handeln will, den Fragenkatalog und den bei Charlotte persönlich anfragen will, gebt euch Mühe, vielleicht besteht ja doch eine Chance.
Man kann auch einfach bei uns als Sales Leader anfangen oder als AE oder SDR, dann lernt man das vom Scratch.
Dann lernen wir das vom Scratch, also hier eine Einladung für Inbound-Bewerbung an euch, wobei wir ja gerade festgestellt haben, dass die eher kritisch beachtet werden. Es sei denn, die kommen über diese Podcast-Folge, da macht Charlotte wahrscheinlich eine Ausnahme. Aber eine gute Vorlage nehme ich trotzdem auf, Charlotte. Simon von Creandum, der wird auch auf dem Artist Summit sein am 10.10. Wir machen einen Fireside-Chat mit ihm. Und du wirst auch auf dem Artist Summit sein am 10.10. auf unserem heiß begehrten Sales-Panel zusammen mit Remy von Zilonis und Frank, CEO von SoSafe. Wird eine spannende Diskussion, aber das vielleicht nur kurz eingestreut. Nice. Also vielen Dank auch, dass du dir die Zeit nimmst an der Stelle, muss ich sagen. Das ist in vor einer Runde mit der Traction ja auch nicht selbstverständlich, daher großes Danke. Aber vielleicht eine Sache, die ich vorhin noch aufgeschnappt habe, die du angewendet hast. Ihr lovebombt eure Leute, denen ihr dann ein Angebot stellt. Ja, jetzt stelle ich mir so ein SDR-Angebot typischerweise vor, okay, gibt ein OTE, ja, entweder auf Pipeline-Generated oder vielleicht Opportunities-Anzahl. Da gibt es ein Fixum, da gibt es einen variablen Anteil und vielleicht noch so ein paar Benefits. Gar nicht so einfach, dann dieses Offer irgendwie so zu gestalten, dass es besonders wird. Jetzt wirst du mir gleich das Gegenteil hoffentlich darstellen. Wie wird denn dieses Offer bei euch so besonders, dass die Leute eigentlich nur noch unterschreiben können?
Also es wäre schön, wenn sie nur noch unterschreiben könnten. Ne? Also wir wissen auch, dass der Markt jetzt nicht nur Sonnenschein ist und du schnell sein musst. Ich glaube, da haben wir auch noch genug Potenzial. Ja, also wisst jetzt auch Leute, die haben diesen Podcast hören und sagen, ja, ist gut, geht noch geiler, mit Sicherheit. Aber Hiring ist auch etwas, was wir wirklich sehr, sehr stark professionalisieren hier gerade. Aber wie sieht das Offer aus? Ich meine, es geht ja nicht nur um das Angebot, das du machst, monetär. So, also der Grund zum Beispiel, oder Empfehlung, absolute Empfehlung für den Fireside-Chat mit Simon. Der Grund, warum wir mit Creandum arbeiten, war genau der, dass wir von dem Erstkontakt bis zum Ende des Fundraisings wussten, dass der perfekte Sparringspartner an unserer Seite. So, und ich habe auch Blind Ref Calls auf Simon gemacht. So, mit seinem Portfolio kommt dies, aber nicht mit den Gründern, sondern mit Leadership-Personen, weil die ehrlicher sind. Oder nee, Gründer sind alle ehrlich, aber die reden anders. Und es geht nicht, ja, es ging ja gar nicht, es geht, also dein OTE, klar, es ist deine Vergütung, ja, und wir sind im Sales, also keiner arbeitet für Luft, Liebe und Anerkennung. Aber trotzdem arbeitest du einfach sehr intensiv mit deinem Team zusammen und du hast einfach keinen Bock, dass in deinem Team nur zahlengetriebene Arschlöcher sind, sondern du, also ich meine, die meisten Seller, die ich kenne, arbeiten auch für viel Anerkennung. Das heißt, es geht ja auch darum, warum wollen wir dich eigentlich haben? Also klar gibt es eine OTI und ich meine, das ist meistens schon abgesteckt, bevor du mir das erstmal mit denen redest, weil du weißt, okay, ist es ein Senior, wie viel Umsatz muss er im nächsten Jahr, wie viel New Business macht er im nächsten Jahr, dann weißt du auch ungefähr, was muss er verdienen dafür. Ich meine, das ist ja jetzt keine Rocket Science, auch wenn es Startups gibt scheinbar, die das gerne aushebeln wollen und irgendwelche utopischen Sachen anbieten. Aber es gibt ja viel mehr, was einen Arbeitgeber einzigartig macht. Und das eine ist ja zum Beispiel das ganze Thema Weiterentwicklung. So, und wenn ich überlege, wie viel Geld wir und wie viel Zeit wir in Weiterentwicklung und Workshops stecken und in, also ist jetzt nicht so, dass wir nicht effizienzgetrieben sind und sagen, oh, jetzt ist Ringeln, jetzt mit anfassen und machen wir jetzt 5 Tage lang. Aber dass wir schon sehr gezielt dafür sorgen, dass wir externe Advisor haben, dass wir für bestimmte Themen mal externe Leute einziehen, dass wir uns mal mit anderen Startups treffen, die schon 2 Stufen höher sind als wir und die das alles schon mal mitgemacht haben, die auch mal einen Insight geben in ihr Produkt, in ihre Sales-Prozesse, Learnings teilen, Leute zusammenholen und ein Team haben, das sich gegenseitig weiterentwickelt und überhaupt auch Formate haben, mit denen man das tut. Das ist 10-mal wichtiger als der letzte Euro im OTI. Und auch den Leuten sehr klar das Gefühl geben, warum arbeiten wir mit dir? Warum wollen wir mit dir arbeiten? Was schätzen wir an dir? Was mögen wir an dir? Welche Stärken sehen wir hier? Warum kannst du die hier gut einsetzen? Das steht in dem Angebot. Aber klein, kurz und knackig, nicht so umfangreich, wie ich es jetzt beschrieben habe. Also, why do instruct, why you, what we offer, of course. Natürlich gibt es 8000 Benefits, aber wer nur für Benefits anfängt, ist, glaube ich, ist was anderes. Und klar, wenn wir merken, das ist ein hart umkämpftes Talent, dann gehen wir auch mal 2x 2 oder 3 extra Meilen. Da sind wir nicht so.
Schön zu hören, dass ihr...
Da kommt so ein Angebot auch mal mit einem fetten Blumenstrauß. Also wir sind...
kreativ.
Ich glaube, ich sollte weniger teilen, sonst wird der Markt demnächst noch härter.
Florop freut sich gerade, ja, dass extrem viele Blumensträuße in Zukunft an Sales-Talente rausgehen. Aber
es muss, nee, ja, es muss ja immer aufs Talent passen, ne? Also ich glaube nicht, dass jeder sich über Florop Blumenstrauß freut, aber it depends on.
Ja. Ich habe noch eigentlich super viele weitere Fragen zu dem Thema Hiring und wir sind gerade erst beim SEA angekommen, Schotte, das müssen wir wahrscheinlich verschieben in eine zweite Folge irgendwann. Ich wollte dennoch nochmal vielleicht aktuell, gerade September 2024, auch mal auf das SDR-Thema zu sprechen kommen. Siehst du Challenges für euer SDR-Team heute oder auch für euch im Hiring von SDRs, die anders sind als vor einem Jahr? Macht ihr Sachen in diesem SDR-Team anders? Also was sind vielleicht noch so 1, 2 Learnings, die du gern teilen würdest, die anderen vielleicht auch helfen, die gerade zuhören?
Wir haben aktuell ein Split, ein SDR auf 2 EEs. Ich glaube schon, dass sich das verändern wird. Es kann sogar sein, dass wir es noch intensivieren werden.
Was heißt das an der Stelle? Mehr SDRs, also mehr SDRs. Ausgeglicheneres Verhältnis oder ausgeglicheneres Verhältnis, ja?
Mhm. Ja, mehr SDRs. Ich sehe nicht die größten Herausforderungen, weil wenn du im Hiring einen besseren Job machst und im Employment und Development als die Konkurrenz und ich sehe einfach, dass sehr viele Sales-Organisationen noch, wie sage ich es jetzt nett, ein bisschen wilder geführt werden und vielleicht auch nicht auf Qualität ausgerichtet werden zum Teil, dass da jetzt die Konkurrenz noch nicht so stark ist. Also im SDR-Team sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Da geht es eher darum, wie sieht die Org-Struktur aus. Also wie stellen wir sicher, dass jetzt ein Teamlead SDR kommt, der Leute cool entwickelt und so weiter. Auch wie sehen Entwicklungspläne der Leute aus? Machen sie den SDR, um AE zu werden? Aber nicht jeder macht diese Stufe, um AE zu werden. Ne? Also es gibt auch Leute, die immer sehr klar sagen, nee, ich will strategischer werden in der Rolle, aber nicht AE. Also oder will ich vielleicht Teamlead werden? Macht es Sinn überhaupt? Kann ich das von meiner Persönlichkeitsstruktur überhaupt? Muss ich ja übrigens auch Mark lassen, unserem Head of Sales, der da sehr, sehr viel Augenmerk drauf legt. Das ist schon ein Thema, was wir uns anschauen, aber SDR-wise, klar, es ist schwer, richtig, richtig gute Leute zu finden, die nicht nur auf Calls schroten, 150 Anwahlen am Tag und Masse ausgelegt sind und die wirklich langsam umzuerziehen auf, hey, wie machst du wirklich einen richtig geilen, skalierbaren und trotzdem sehr performanten Sales oder Outbound Akquise, aber SDR sind, glaube ich, echt aktuell unsere kleinere Baustelle, mag ich zu behaupten. Ja.
Dennoch mal kurz die Frage so ein bisschen nach den Market Dynamics, weil du sagst, okay, mehr SDRs oder ein ausgeglicheneres Verhältnis, nicht mehr 1:2, sondern vielleicht 1,5:2 oder so, kann ja zwei Sachen bedeuten. Einerseits werden die AEs hinten deutlich effizienter, Opportunities zu closen und brauchen quasi einfach mehr Opportunity, weil sie besser closen. Oder vorne wird es einfach deutlich schwieriger, Opportunities zu generieren und Pipeline zu generieren. Was ist der Hintergrund für dieses andere Verhältnis, was entsteht, was gibt es am Markt Indikatoren, die dafür sorgen, oder sind das eher interne Themen bei euch?
Nö, es ist eher, dass wir natürlich sagen, okay, wir sind letztes Jahr sehr, sehr stark gewachsen, wir wachsen dieses Jahr sehr stark, obwohl wir die Transition gemacht haben von Founder Sales auf Founder Led Sales auf Head of Sales, haben wir trotzdem das beste Quartal der Firmengeschichte abgeliefert in Q2. Q3 ist ja noch nicht vorbei, aber es sieht auch ganz gut aus. Also wir haben einfach gesagt, okay, wie schaffen wir nächstes Jahr unsere Ziele? Und wie schaffen wir es nächstes Jahr, dieses starke Wachstum und unser Momentum auch zu nehmen? Ne? Also wir sehen im Markt einfach ein super großartiges Momentum gerade. Wir sehen, wir haben ein Must-Have-Product. Wir sind eine der wenigen Leute, die trotz Energiepreiskrise und diesem ganzen Klimbim in einem Vertical trotzdem auch sehr, sehr gut durchverkaufen konnten, weil wir auch einen kleinen Return on Invest darstellen können. Das heißt, also wenn wir jetzt halt nicht schnell sind, dann nutzt du das Momentum nicht. Und da muss man halt überlegen, wie kriegst du mehr PS auf die Straße, wie kannst du mehr Touchpoints schaffen, und dafür brauchst du SDRs. Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich sage, boah, die Leute sind schlecht erreichbar, im Gegenteil. Sondern es ist eher ein, wir kreieren damit mehr Pipeline, und wie ich schon gesagt habe, wir haben gerade den lieben Nico, der bei uns gerade Partnerships aufbaut und das ganze Thema Growth mitverantwortet. Der outboundet gerade Partner, also da haben wir auch ICPs geschafft, wir haben wirklich Partner ähnlich aufgeteilt wie Prospects, und da wiederholen wir das Ganze gerade, und auch das funktioniert gut. Dementsprechend, für uns geht einfach alles um Pipeline, Momentum nutzen und Wachstum, und das Ganze aber eben mit einem geilen Produkt und happy Kunden und einem super Ökosystem, und dementsprechend ist das der Grund, warum wir sagen, SDR-wise wollen wir wachsen, wollen wir besser werden, und wie gesagt, wir sehen einfach am Markt, es werden SDRs einfach schlecht behandelt. Also nicht überall, und ich will niemanden irgendwie, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, SDR ist der anerkannteste Einstiegsberuf in den Sales. Ja. Und dementsprechend sehe ich da eine relativ große Opportunity.
Antizyklisch. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes inhaltliches Schlusswort an dieser Stelle, Charlotte. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke in einen sehr speziellen Teil im Vertrieb, ja, Founder to SDR, Founder-led One Single Person Sale, was wir besprochen haben heute. Ich freue mich auf eine holistischere Diskussion mit dir auf dem Panel zum Summit, bedanke mich an der Stelle aber erstmal natürlich für deine Zeit und die Einblicke und drücke euch die Daumen für die nächste anstehende Runde. Wobei ich mir, was ich so mitbekommen habe, da wenig Sorgen mache und eher gespannt bin, wie der Prozess laufen wird. Sprechen wir vielleicht nächstes Mal drüber. How to set up a competitive fundraising process. danke an der Stelle.
Ich habe zu danken. Danke für die Einladung.
Jetzt natürlich noch eine weitere abschließende Frage, die alle brennend interessiert. Ja, Osnabrück wurde schon gesagt, bekannt als kulinarische Hochburg in Deutschland. Wo geht man in Osnabrück super gut essen? Was ist deine eine Empfehlung, die du geben würdest?
Ist gut, dass du eine betonst. Genau, Osnabrück ist, Fun Fact, hat die höchste Millionärsdichte, glaube ich. Dementsprechend hat auch die höchste Sterne-Restaurant-Dichte. Ich bin jetzt nicht der Mega-Sterne-Mensch. Dementsprechend meine Empfehlung ist die Kork-Ich-Wein-Bar. Kork-Ich, wie Kork und ich. Da gibt es wirklich großartigen Wein. trinke nicht so irre viel, aber wenn dann alle 2-3 Wochen mal ein Gläschen, dann kann man das schon mal im Korkig machen. Und die haben auch wirklich gutes Essen. Also es ist wirklich für die Leute, die einen schönen Abend genießen wollen, glaube ich, eine perfekte Location.
Und wahrscheinlich dann eher so italienische, weil italienisch angehauchte Küche, eher französisch oder Fusion, you can get everything.
Ja, zum Teil italienisch, zum Teil ein bisschen französisch, aber ja, wirklich sehr ausgewählt, sehr hochqualitativ. Genau, ganz nice.
Cool, das müsst ihr euch nicht alles merken, sondern alle Empfehlungen zu leckeren Restaurants europaweit gibt's auf artist.net. Ja, also wenn ihr mal gut essen gehen wollt und mit Tipps von unseren SaaS-Gästen hier einfach mal kurz draufschauen. Vielen Dank, Charlotte, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir eine produktive Restwoche und freue mich jetzt schon aufs nächste Gespräch.
Danke gleichfalls, ich mich auch. Bis zum Artist Summit.
Ciao, mach's gut.
Ciao.
Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet wie immer viel mitnehmen. Bei uns geht es in die heiße Phase für den Artist Summit. Nur noch 4 Wochen bis zum großen Main Event und der Berlin SaaS Week mit über 30 Satellite-Veranstaltungen hier in Berlin. Ihr könnt jetzt euch bewerben auf die Masterclasses und Roundtables. Seit letzter Woche ist der Bewerbungsprozess eröffnet und wir versuchen natürlich, möglichst viele Wünsche von euch für die 80 hochkarätigen Sessions zu erfüllen. Wer dies noch nicht gemacht hat, es ist jetzt Zeit und in den nächsten 1,5-2 Wochen werden wir auch die App fürs Event launchen. Ihr könnt dann euch connecten mit InvestorInnen, mit anderen GründerInnen, mit unseren Partnern und schon mal Termine ausmachen für den Summit. Wir freuen uns auf euch. Nicht mehr lange hin, dann geht's wieder los. Dann wird in Berlin SaaS geatmet. Bis dahin wünschen wir euch viel Erfolg, fleißiges Bauen und eine gute Zeit. Das war's von mir, Julius. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.